Ich habe mich gefragt, was unterscheidet die evangelische, ist das okay vom Ton her? Ja, was unterscheidet die evangelisch-freikirchliche Gemeinde hier in Andernach von der ersten, von der allerersten christlichen Gemeinde in Jerusalem? Ich denke, da gibt es einiges, was uns unterscheidet von den Jerusalemer Christen. Was uns auf jeden Fall voneinander unterscheidet, ist, dass die Jerusalemer Christen heute nicht die 41. Predigt zur Ausgießung des Heiligen Geistes hörten. Sie waren damals live dabei. Sie machten eine Erfahrung, die überwältigend, übernatürlich, außergewöhnlich war. Sie spürten die Kraft Gottes. Sie sahen, dass Menschen verändert wurden. Pfingsten, das, was an diesem Tag passierte, das gab es überhaupt noch nie in der Geschichte der Menschheit. An diesem Tag, Bettina sagte es eben schon, da passierte der Startschuss für die Gemeinde. Am allerersten Pfingstfest, da ging es los. Und ich darf euch sagen, das wünsche ich mir. So ganz persönlich für mich. Das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir nicht im menschlich Machbaren hängen bleiben, sondern dass wir heute und hier Gottes Kraft erleben. Über die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, da werden die meisten von uns tatsächlich schon viel gehört haben. Deshalb wollen wir heute Morgen einen Blick einmal auf die Ereignisse werfen, die sich danach abgespielt haben. Was war passiert dort in Jerusalem? Bei seiner Himmelfahrt hatte Jesus ja versprochen, dass er in Kürze seinen Heiligen Geist auf seine Jünger ausgießen wird. Und es geschah tatsächlich, so wie Jesus das angekündigt hatte. Plötzlich konnten die Jünger in anderen Sprachen reden. Auch so etwas hatten die Leute noch nie erlebt. Sie sind verwirrt, sie spotten. Sie sind bestimmt betrunken. Und da ist das nun der Moment, dass der Petrus auftritt. Und er erklärt ihnen das Wunder, das da gerade vor ihren Augen passiert war. Und er bringt ihnen die Botschaft von Jesus und er erklärt ihnen, dass dieser Jesus, den sie vor kurzem mit ihren eigenen Händen ans Kreuz genagelt hatten, dass er der auferstandene Herr und König dieser Welt ist. Und wie reagieren die Zuhörer, als sie das nun alles hören? Sie schlagen sich an die Brust. Sie sind tief betroffen und sie verstehen, Mensch, das geht uns an. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, ob wir weiter ohne oder ob wir mit diesem Gott leben wollen. Sie bekennen ihre Schuld und sie lassen sich taufen. Das, genau das, ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Dann geht es schnell weiter. Die Ereignisse überschlagen sich fast. Kurz darauf, das lesen wir, heilen die Apostel Petrus und Johannes einen Gelähmten. Aufruhr. Der jüdische Rat locht sie dafür ein. Sie werden verhört und bedroht. Und dann endlich kommen sie wieder aus dem Gefängnis frei. Sie gehen nach Hause zu ihren Glaubensgeschwistern und berichten ihnen, was sie gerade erlebt hatten. An dieser Stelle setzt der Bibeltext ein, den Bettina uns gerade vorgelesen hat. In diesem Text erkennen wir, wie die Gemeinde dort in Jerusalem mit dieser bedrängenden Situation umgegangen ist, wie sie sich an Gott gewendet haben, von welcher Art das Gebet war, das sie gesprochen haben. Geht es dir auch so mit dem Gebet? Manchmal haben wir schon Zweifel, ob Gott unsere Gebete tatsächlich erhört. Ich persönlich glaube, dass wir von diesem Gebet der Jerusalemer Gemeinde ganz viel lernen können und dass wir, wenn wir diesen Text einmal untersuchen und dazu auch andere Texte aus der Bibel dazu nehmen, dass wir schon eine Antwort finden auf die Frage, welche Gebete können wir uns besser sparen und wie sehen die Gebete aus, die Gott gerne erhört. Gibt es denn überhaupt Gebete, die Gott nicht erhört? Ich war vor ein paar Jahren zu Gast in einer anderen Gemeinde und ich sprach damals auch über das Thema Gebet. Es ging um einen anderen Bibeltext, aber es ging auch um das Thema Gebet. Und nach der Predigt, da erlebte ich etwas, was ich eigentlich ziemlich selten erlebe. Aus dem Zuschauerraum, aus dem Gottesdienstraum heraus, es war also kaum das Amen gesprochen am Ende des Gottesdienstes, da stürmte eine Frau nach vorne und sie gestikulierte und sie war ärgerlich und aufgeregt. Und sie sagte mir: Christoph, du hast uns gerade gesagt, dass es richtiges und falsches Beten gibt. Aber ich glaube das nicht. Gott ist doch unser Vater. Und es ist ihm doch völlig egal, was wir ihm sagen. Er weiß doch immer, was wir meinen. Und deshalb ist ihm auch egal, was wir ihm sagen. Ich meine, es gibt kein richtiges und kein falsches Gebet. Das ist falsch, was du da gesagt hast. Und genauso schnell, wie sie kam, lief sie auch wieder weg. Und damit war das Gespräch auch schon beendet. Für mich allerdings noch nicht. Ich habe da noch länger drüber nachgedacht. Dachte so, vielleicht hat die Frau ja recht. Vielleicht war das ja falsch, was ich hier behauptet hatte. Beim weiteren Nachdenken wurde mir allerdings bewusst, ich meine schon, dass die Bibel uns zur Frage, wie wir beten sollen, einiges sagt. Schauen wir uns nochmal die Szene in unserem Bibeltext an. Da werden also die zwei führenden Männer aus der Jerusalemer Gemeinde eingesperrt und verhört, und damals wusste niemand, wie diese Sache ausgehen würde. Stellen wir uns doch einmal vor, wir würden das jetzt, hier und heute erleben, diese Szene. In dem Moment, als die beiden dann plötzlich wieder freigelassen werden und zu ihrer Gemeinde zurückkehren, da hätte ich persönlich eine ganz andere Reaktion erwartet. Mit Sicherheit einen regen Austausch darüber, was man erlebt hat, wie man sich jetzt als Gemeinde in Zukunft am geschicktesten verhalten sollte, wie ungerecht diese Festnahme war. Möglicherweise hätten wir auch noch darüber beraten, wie man da rechtlich gegen vorgehen könnte. In Jerusalem sehen wir von alledem nichts. Stattdessen nur einen Satz. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Die Gemeinde antwortet auf diese schlimmen Erlebnisse also mit einer Gebetsgemeinschaft. Und möglicherweise orientieren sie sich dabei tatsächlich an einem anderen Mann, von dem sie im Alten Testament schon gelesen hatten. Gemeint ist einer ihrer Könige, Hiskia. Von Hiskia, auch das sagte Bettina vorhin schon, lesen wir im 2. Königebuch, Kapitel 19. Das Gebet der Jerusalemer Gemeinde und das Gebet des Königs Hiskia sind sich so ähnlich. Und ich möchte gerne heute Morgen ein wenig mit euch diese beiden Gebete anschauen, um zu erkennen, wie Gebet aussieht, das Gott erhört. Bei Hiskia war es nun so, eines Tages bekommt dieser König eine Horrornachricht übermittelt. Der König eines Nachbarlandes schickt ihm einen Brief und er droht ihm an: Wenn du dich mir nicht unterwirfst, dann werde ich deine Frauen, deine Kinder, Mann und Maus und alle in deinem Land mit dem Schwert töten. Paff. Schrecklich. Schrecklich, solch eine Nachricht zu bekommen. Hiskia wusste in diesem Moment: Aus dieser Situation gibt es für mich kein Entrinnen. Und was tut er? Er zieht sich weder zurück, noch holt er irgendeinen riesigen Beraterstab zusammen. Stattdessen lesen wir, Hiskia ging zum Haus des Herrn und er breitete diesen Brief des Königs vor Gott aus. Also er sagte Gott: Herr, guck dir doch den Schlamassel an, in dem ich hier stecke. Damit werde ich nicht fertig. Was sagst du denn dazu? Und dann fängt Hiskia sein Gebet an. Aber er beginnt es nicht mit einer großen Jammerei, sondern er beginnt sein Gebet, indem er Gott anbetet. Er tut das mit den Worten: Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist alleine Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Über 700 Jahre später ruft die Gemeinde von Petrus und Johannes zu Gott. Wir haben es vorhin gelesen. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Wenn wir über erhörliches Gebet nachdenken, dann ist das Lob Gottes tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und das aus zwei Gründen. Erstens, weil Gott Gott ist und weil er würdig ist, angebetet zu werden. Aber es gibt einen ganz wichtigen weiteren Grund, warum Hiskia und auch die Gemeinde in Jerusalem mit dem Lob Gottes beginnen. Und dieser Grund besteht darin, indem wir uns die Größe Gottes vor Augen führen, füllen wir unseren eigenen Glaubenstank. Ich hoffe, dass ihr mich nicht missversteht. Ich möchte in dieser Predigt keine Formel präsentieren, die wir gewissermaßen nur abzuarbeiten brauchen, und dann wird Gott schon so und so reagieren. Gott bleibt souverän. Gott ist keine Marionette in unserer Hand. Aber, die Bibel zeigt es uns an vielen Stellen, der Vater im Himmel, er lässt sich von seinen Kindern gerne bitten. Wir betonen ja immer wieder gerne, dass Gott uns Menschen ernst nimmt. Aber er möchte auch von uns ernst genommen werden. Und Gott ernst nehmen, das heißt, dass wir ihm glauben, dass wir mit seinen Möglichkeiten, die ja so viel größer als unsere eigenen Möglichkeiten sind, rechnen. Dieser Glaube, der ist entscheidend, wenn wir wirkungsvoll beten wollen. Wenn wir Gott dagegen nur halbherzige Wünsche vortragen, dann werden diese Gebete oft nur bis zur Zimmerdecke gelangen. Ich selbst kann mich an ungezählte Bibel- und Gebetsstunden erinnern, wo nicht glaubensvoll gebetet wurde, sondern wo viele Gebete bestanden aus endlosem Jammern über Krankheiten und widrige Lebensumstände. Wenn ich mir das bewusst mache, zu wem ich da eigentlich bete, dann werde ich kaum, wenn ich mir das nicht bewusst mache, zu wem ich da eigentlich bete, dann werde ich auch kaum ernsthaft erwarten, dass Gott auch tatsächlich etwas tut. Jesus, er tat ja schon, als er hier über diese Erde ging, überall Wunder. Aber die Bibel sagt, dass er dort, wo er bei den Menschen keinen Glauben fand, auch nichts tun konnte. Für Hiskia, für die Gemeinde in Jerusalem und auch für uns geht es also zunächst darum, dass wir uns daran erinnern, dass Gott der Schöpfer ist. Und so wie die Gläubigen vor uns, erinnern wir uns heute daran, dass dieser Gott durch die ganze Geschichte hindurch von Menschen, im Leben von Menschen gehandelt hat und dass er geantwortet hat auf ihre Gebete. Und wir erinnern uns daran, dass er auch in unserem Leben immer wieder übernatürlich eingegriffen hat. Wenn mir das bewusst wird, dann kann ich glaubensvoll zu Gott sagen: Herr, ich weiß, dass du auch diesmal eingreifen kannst. Ich weiß, dass du auch dieses Problem, was mir so groß und schwierig erscheint, dass du auch dieses Problem lösen kannst. In diesen beiden Gebeten von Hiskia und der Jerusalemer Gemeinde fällt mir ein zweites auf. Die Beter, die beten Gott nicht nur an, sondern sie geben ihm auch Recht. Hiskia sagt zu Gott: Die Assyrer, die haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn es waren ja nicht Götter, sondern es war Werk von Menschenhänden. Werke aus Holz und Stein. Darum haben sie sie vertilgt. Hiskia sagt damit: Diese Götter, die Götter genannt werden, sind überhaupt keine Götter. Damit gibt Hiskia Gott recht. Denn Gott selbst sagt von sich: zum Beispiel in Jesaja 44, Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte und außer mir ist kein Gott. Worin gibt denn die Gemeinde in Jerusalem Gott recht? Wenn wir Vers 25 bis 28 anschauen, dann sehen wir, dass die Jerusalemer Christen Worte sprechen, die viel früher bereits ihr König David gebrauchte, und zwar in Psalm 2. Und sie geben Gott recht, indem sie hier bekennen, Herr, dein Wort ist wahr. Was du angekündigt hast, das ist heute an diesem Tag geschehen. Gott recht geben. Warum ist das so wichtig? Wenn wir Gott sein eigenes Wort vorhalten, dann bringen wir damit ebenfalls Glauben zum Ausdruck. Die niederländische Christin Corrie ten Boom, die hatte solch einen Glauben. Sie gab Gott recht. Und wenn Corrie ten Boom bedrängt war, wenn sie von Gott Lösungen erwartete, dann suchte sie sich Verheißungen in der Bibel, tippte darauf, hielt die Bibel hoch und sagte zu Gott, hier, lies, was du aufgeschrieben hast und handle danach. Mich hat durchzuckt, als ich das hörte. Ich dachte, darf man so mit Gott sprechen? Lies, was du selbst aufgeschrieben hast und handle danach. Das gehört sich doch nicht. Aber dann wurde mir klar, Corrie ten Boom war nicht frech. Sie war kühn. Sie war mutig. Sie nahm Gott beim Wort. Sie gab Gott recht. Und das Zeugnis ihres Lebens ist, Gott verschaffte dieser Frau immer und immer wieder Recht. Und er handelte auf ihr glaubensvolles Gebet hin. Schauen wir noch einmal auf die beiden Beispiele von Hiskia und der Jerusalemer Gemeinde. Nachdem Hiskia Gott angebetet hatte, nachdem er Gott Recht gegeben hat im Blick auf seine Zusagen in der Bibel, bringt er nun das hervor, was ihn belastet und was ihn Not macht. Es ist nur ein Vers. Ich lese ihn uns vor, 2. Könige 19, Vers 19. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus der Hand des Assyrerkönigs, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, alleine Gott bist. Wie hätten wir uns in dieser Situation verhalten? Ich kann euch sagen, wie ich vermutlich gebetet hätte. Wenn ich in Hiskias Haut gesteckt hätte, dann würde ich ganz anders beten. Ich würde vermutlich zu Gott rufen mit folgenden Worten, Herr, rette uns vor diesem König, der über uns herfällt, damit meine Familie am Leben bleibt. Damit keine Not über uns kommt. Damit wir nicht alles verlieren. Natürlich war Hiskia auch kein Übermensch. Auch er kannte diese Ängste. Schließlich hatte er auch Frau und Kinder. Und dazu materiellen Reichtum. Natürlich sah Hiskia in diesem Moment seine Felle schwimmen. Er wusste schon, dass er das alles verlieren konnte. Aber wisst ihr, warum das Gebet von Hiskia erhört wurde? Dieser Mann hatte die Prioritäten in seinem Leben neu geordnet. Für Hiskia war es das Allerwichtigste, dass sein Herr und Gott geehrt wird. Hiskias Gebet wurde deshalb erhört, weil er in völliger Übereinstimmung mit Gottes Willen betete. Der dreieinige Gott ist der einzige Gott. Er alleine ist unserer Anbetung würdig. Und diese Ehre, die will er mit niemandem teilen. Wir dürfen sicher sein, Gebete, die Gottes Ehre im Blick haben, die werden erhört. Und ganz ähnlich, wir haben es gerade gehört, betet ja auch die Gemeinde in Jerusalem. Hören wir noch einmal, welche Worte sie gebrauchen, als sie zu Gott rufen. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen.
Und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wie würden wir als Gemeinde in dieser Situation beten? Was hätten wir Gott gesagt, wenn gerade, sagen wir, Annette und Joachim aus dem Gefängnis freigelassen worden wären? Die Situation ist nicht so weit hergeholt. Wir wissen nicht, ob die Zeiten so bleiben in Deutschland, wie sie gerade sind. Was würden wir beten in dieser Situation? Vielleicht hätten wir gesagt, ach Herr, bewahre uns in Zukunft vor solchen Schwierigkeiten. Schenk doch, dass die beiden sich schnell wieder erholen, dass sie kein Trauma davontragen, dass es den beiden jetzt wieder gut geht. Und was weiß ich nicht alles. Ich sage nicht, dass wir nicht für unsere Bedürfnisse und unser eigenes Wohlbefinden beten dürfen. Das dürfen wir schon. Aber in der Gemeinde Jesu, in der Gemeinde in Jerusalem, sehe ich nichts von dieser Art von Bitten. Bitten, die darauf abzielen, dass unser Leben ein bisschen angenehmer und bequemer wird. Gerade wurden zwei ihrer führenden Männer verhaftet und die Gemeinde betet einmütig zu Gott: Hilf uns, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Und dann beten sie noch etwas, und zwar, dass Gott seine Macht unter Beweis stellt, indem er Kranke heilt und Zeichen und Wunder tut. Zeichen und Wunder. Puh. In der Gemeindetradition, aus der ich komme, hätte man solche Verse am liebsten aus der Bibel rausgestrichen. Ich bin nämlich ein Bruder. Ich bin erst sehr spät zu den Baptisten gekommen. Zeichen und Wunder. Das war schon okay in der Apostelgeschichte, aber das wollen wir doch heute nicht mehr. Und außerdem handelt Gott ja auch anders, und was uns da sonst noch so alles zur Erklärung einfällt. Ihr Lieben, ich bin nun an einem ganz sensiblen Punkt dieser Predigt angelangt. Zeichen und Wunder. Gott hat uns in den letzten Jahren als Familie Verschiedenes gelehrt. Eine Sache, die er uns gezeigt hat, ist, dass er auch heute gerne Zeichen und Wunder tut. Ich werde an dieser Stelle nicht mit Sensationsmeldungen aufwarten, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn Christen heute nicht mehr an Zeichen und Wunder glauben, dann liegt es nicht daran, dass Gott sich nicht auch heute noch gerne dadurch verherrlicht. Vielmehr liegt es daran, dass wir das möglicherweise noch gar nicht erlebt haben. Es liegt auch daran, dass wir vielleicht Angst davor haben, dass etwas Übernatürliches geschieht, etwas, das wir nicht einordnen können. Wenn wir Zeichen und Wunder heute nicht mehr in der Gemeinde erleben, dann liegt es daran, dass wir gerade hier in Deutschland ein ganz starkes Bedürfnis nach Kontrolle haben. Was wir nicht im Griff haben, was wir nicht berechnen können, was wir nicht mit unseren Möglichkeiten beginnen und auch wieder beenden können, das glauben wir nicht und das wollen wir auch nicht. Und jetzt sage ich noch etwas. Ich glaube, dass wir auch heute Zeichen und Wunder brauchen und dass wir uns im Tiefsten sogar danach sehnen. Aber was wir nicht brauchen, das ist ein Spektakel. Was meine ich mit Spektakel? Wunder der Wunder wegen. Ich glaube, dass Gottesdienste, in denen Menschen geheilt werden, eine sehr segensreiche, eine sehr natürliche und ermutigende Erfahrung in der Gemeinde Jesu sind. Ich habe selbst vielfach erfahren, Gott erhört Gebet. Und immer wieder geschieht diese Erhörung auch in sichtbar übernatürlicher, manchmal in überwältigender Weise. Gott kümmert sich gerne um uns. Aber Gebete, die deutlich machen, dass es uns zuerst und vor allem um die Erfüllung unserer eigenen Wünsche geht, diese Gebete, die prallen an der Zimmerdecke ab. Die Gebete von Hiskia und der Jerusalemer Gemeinde lehren uns, entscheidend ist, dass wir uns in unserem Herzen darauf ausrichten, dass Gott geehrt wird. Ich meine, für unsere Gemeinde sind nicht Zeichen und Wunder das Entscheidende, sondern dass wir mit allem Ernst danach trachten, dass Gott geehrt wird. Wenn wir nicht unsere Planung und unsere Wünsche, sondern wenn wir ihn, unseren Herrn, in den Mittelpunkt stellen, dann werden wir erleben, wie er handelt und wie er auch an diesem Ort Dinge tut, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Vielleicht fällt uns noch etwas auf, wenn wir die Gebete von Hiskia und der Jerusalemer Gemeinde anschauen. Beide Gebete kommen ohne große Umschweife zur Sache. Philipper 4, Vers 6 fordert uns auf, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt dann eure Anliegen vor ihn. In der Tat, wenn wir Gott bitten, dann brauchen wir keine besonderen Gefühle dabei zu haben. Es braucht keine Kerzen, es braucht keinen Pastor, es braucht auch keine Ältesten. Sage Gott einfach das, was du brauchst. Und mach dabei kein großes Palaver. Ich bekenne, in Gebetsgemeinschaften habe ich schon oft gesündigt. Und ich sündige auch heute immer wieder. Wisst ihr, wann ich beim Beten sündige? Ich sündige, wenn ich einfach zu viele Worte mache. Ich sündige dann, wenn ich versuche, mich besonders heilig und pastoral beim Beten auszudrücken. Meint ihr, dass unser Eins dieser Versuchung nicht erliegt? Doch. Jesus sagt in Matthäus 6, beim Beten sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die zum Schein lange Gebete verrichten. Also, keine Angeberei, keine Floskeln gebrauchen, sondern zur Sache kommen und Gott ganz einfach sagen, was wir von ihm erwarten. Und dann werden wir erleben, dass Gott uns antwortet. Er antwortet Hiskia auf eine ganz außergewöhnliche Weise. Ohne dass Hiskia auch nur einen Finger rühren muss, kommt der Engel des Herrn und schlägt im Lager der feindlichen Assyrer 185.000 Mann mit einem Streich. Und Gott antwortet auch auf das Gebet der Jerusalemer Gemeinde. Wir lesen, nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten das Evangelium weiterhin frei und unerschrocken. Gott erhört ihr Gebet. Aber er tut das nicht, indem er die Christen nun in eine Komfortzone führt, so aufs gemütliche Sofa, sondern indem er sie befähigt, das Evangelium weiterhin frei und ungehindert zu verkündigen. Ich denke, morgen haben die meisten von uns noch frei. Aber wie können wir denn beten, wenn wir jetzt am Dienstag wieder zur Arbeit müssen? Oder zur Schule? Und wie können wir heute hier in diesem Gottesdienst beten? Ein paar Beispiele zum Schluss. Wenn ich am Dienstag zur Arbeit fahre, dann kann ich Gott bitten, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich meine Arbeit heute so tue, dass Menschen dadurch zu dir gezogen werden. Wenn ich krank bin, wenn ich vielleicht bald operiert werden muss, dann kann ich beten, Herr, gib den Ärzten Weisheit und heile mich, damit ich den Rest meines Lebens damit verbringen kann, meine Kraft für dich und für den Bau deiner Gemeinde einzusetzen. Du kannst für deinen Ehepartner und deine vielleicht längst erwachsenen Kinder beten, indem du Gott bittest, Herr, führe sie zu dir zurück, damit sie dein Evangelium verstehen
und damit sie starke Christen werden, die zu deiner Ehre an deinem Reich mitbauen. Nicht zuletzt können wir für unsere Gemeinde beten, vielleicht mit den Worten: Herr, gieße deine Güte und deinen Heiligen Geist über uns aus, damit die Menschen in Andernach von dieser Gemeinschaft angezogen werden und deine Liebe kennenlernen. Ich schließe an dieser Stelle und ich bitte Gott, dass er uns segnet, dass er uns im Gebet wachsen lässt, dass wir seine Kraft und seine Möglichkeiten erleben und dass wir noch viele mutmachende Erfahrungen mit ihm machen dürfen. Amen.